Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.
Erzengel on Tour ist heute auf Tour in Annaberg-Buchholz. Und ich bin an einer Stelle, da ist meine Liebe zum Theater einerseits entbrannt und andererseits, ja, komme ich auch gern immer wieder hierher. Es geht natürlich um das Eduard von Winterstein Theater. Der Intendant Moritz Gock, der sitzt mir jetzt gegenüber. Es ist heute warm, oder?
Es ist unglaublich warm, aber das ist meine große Freude, weil wir haben ja gerade die Greifenstein-Festspiele und ich wache jeden Morgen auf, schweißgebadet, schaue auf mein Handy, wie das Wetter werden wird und dann bin ich ganz erleichtert, wenn es schön ist, so wie heute.
Ist das jetzt schon wieder zu heiß für die Greifensteine, weil das wirklich auch anstrengend ist für die Darsteller oder?
Es ist an der Grenze und jeder, der den Klimawandel leugnet, bekommt es bewiesen, dass es ihn gibt, weil jetzt ist das erste Mal, dass wir ein Hitzekonzept erarbeiten müssen. Es wird zweifelsfrei heißer. Das heißt, so wie es jetzt ist, ist gerade noch an der Grenze, aber man kann sich ja vorstellen, diese Felsengegend heizt sich enorm auf. Also wer jemals dort in der Sonne gesessen ist, weiß, dass es heiß werden kann. Fürs Publikum nicht so schlimm, da kann man sich schützen, aber die Darsteller, muss man sich vorstellen, haben Kostüme an, haben Perücken an, können nicht unterbrechen oder schwer unterbrechen. Also das ist schon eine enorme Herausforderung und es ist unglaublich, was unsere Leute leisten, auch bei diesen hohen Temperaturen.
Herr Gock, wie sieht dieses Hitzekonzept für die Darsteller aus? Heißt das, es gibt Trinkpausen wie bei der Fußball-WM?
Haben Sie richtig geraten. Genau, wir sind gerade an der Erstellung dieses Dings noch final mit dem Betriebsrat. Es muss gemeinsam gemacht werden. Es gibt sozusagen Sollbruchstellen, wo wir das Stück dann tatsächlich für Trinkpausen unterbrechen können. Ich sagte aber eindeutig, wenn's DarstellerInnen schwindlig wird, die können jederzeit unterbrechen und können sich ausruhen im Schatten kurz. Also die Gesundheit muss immer Vorrang haben. Das ist bei uns ganz wichtig. Wir haben ja auch fürs Publikum immer zwei Sanitäter da. Dann gibt's Durchsagen fürs Publikum, dass sie genug trinken sollen. Also ich finde das ein bisschen amerikanisch. Ich sage immer scherzhaft, in Amerika sagt man, muss ja die Katze nicht in die Mikrowelle setzen. Aber ist ja klar dem Publikum, dass sie was trinken müssen. Aber trotzdem, wir erinnern sie daran. Dann gibt's mit, wie nennt man das, Rasensprengern, so ein feiner Sprühnebel, wo die Leute, denen sehr heiß ist, durchgehen können im Publikumsbereich. Noch ist es nicht so weit, das ist erst das Konzept für wirkliche Hitzewarnungen, so wie wir das hatten vor 3 oder 4 Wochen. Also so wird das in Zukunft sein. Momentan, Gott sei Dank, ich glaube, so heiß wird's dann nicht mehr. Morgen spielen wir nicht, morgen ist es sehr heiß.
Jetzt freuen Sie sich aber trotzdem, dass das Wetter mitspielt, denn ich glaube, nichts ist schlimmer als Unwetter auf den Greifensteinen, oder?
Es ist der Albtraum. Also Gewitter sind für mich wirklich ein Horror. Toi, 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 bisher ging immer alles gut.
Wir dürfen auch mal klopfen.
Genau, wir klopfen auf Holz. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass wir kein besonderes Unwetter abbekommen. Wenn das Wetter stabil bleibt, wäre es die größte Freude. Und es ist wahnsinnig wichtig für die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH, denn auf den Greifensteinen müssen wir 40% unserer Eigeneinnahmen mindestens machen. Das ist schon eine enorme Herausforderung.
Darüber können wir gleich reden. Sie haben sich für echte Kassenschlager, sag ich jetzt mal, entschieden, auch wieder in dieser Saison. Worüber freuen Sie sich ganz besonders, dass das geklappt hat?
Naja, ich freue mich über jede Produktion, die dann gut nachgefragt ist, weil wir sind ja erstens für unser Publikum da, das heißt, wir wollen die Wünsche erfüllen und die Interessen erraten, was könnte die Leute interessieren, wo gehen sie hin? Und zweitens natürlich suchen wir ganz bewusst in diesen Zeiten jetzt wirkliche Blockbuster-Titel aus, von denen wir erwarten, dass die Leute kommen, weil wir müssen einfach die Einnahmen machen. Und sehr glücklich, ich bin eigentlich über beide Premieren sehr glücklich. Pippi Langstrumpf ist entzückend geworden, das sind alle sehr begeistert. Und zu meiner ganz, ganz, ganz großen Freude hatte auch das Buschgespenst Premiere, ein erzgebirgisches Karl-May-Musical. Wie ich inzwischen weiß, das erste Karl-May-Musical überhaupt, es gab bisher noch gar kein Karl-May-Musical. Und das ist wirklich großartig gelungen. Das hat also Birgit Simmler, die Intendantin aus Wunsiedel, sehr felsenbühnenerfahren, hat das Libretto geschrieben und Ben Todt, einer der meistgeschätzten Komponisten der Deutschen Musical Akademie, hat die Musik geschrieben und das ist wirklich fantastisch geworden. Da ist auch das Steigerlied drinnen.
Wie sich das gehört im Erzgebirge.
Wie sich das gehört, genau. So eine kleine Hommage an das Erzgebirge und an das Steigerlied. Also es ist ein sehr, ja, eine richtig erzgebirgische Sache geworden und ich denke, das ist wunderschön und die Premiere kam sehr gut an. Wir haben fantastische überregionale Kritiken, also bin sehr glücklich.
Das heißt, auch das Publikum kommt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Was macht der Ticketverkauf?
Ja, ausgezeichnet. Also wir haben in diesem Jahr jetzt schon über 19.000 Zuschauer. Das ist für diesen Zeitraum wirklich super. Ich hoffe, das geht so weiter. Letztes Jahr hatten wir im ganzen Zeitraum bis Ende August über 35.000, also 35.000. Und ich hoffe, dass wir das in diesem Jahr wieder erreichen können. Auch hier klopfe ich auf Holz. Toi, toi, toi.
Da mache ich mit.
Nein, und es ist für mich einfach schön zu sehen, das ist ja jetzt natürlich eine Leistung unseres Teams, das ist klar, aber andererseits sind die Greifensteine, glaube ich, im Bewusstsein der Bevölkerung über die Jahrzehnte so tief verwurzelt. Seit 1952 wird das ja bespielt vom Eduard von Winterstein Theater. Es ist schön zu sehen. Ich glaube, die Greifensteine sind ein wichtiger Faktor im Erzgebirge und unter anderem dafür wird das Erzgebirge auch überregional sehr bekannt sein. Es ist erstaunlich, wo die Leute überall herkommen und es ist wirklich schön.
Lassen Sie uns über die Pippi reden. Ich habe sie gesehen und wie gesagt, dickes Herz für diese Inszenierung und auch ein doppelt dickes Herz für die Hauptdarsteller, so will ich das jetzt einfach mal sagen. Denn die leben diese Rollen, die stecken drin in diesen Rollen. Die sind Pippi, die sind Tommy und die sind Annika.
Ich finde genau das Gleiche. Also mit Martha Tamm haben wir gewiss eine ideale Pippi gefunden. Die reitet ja auch und die schlägt Räder und was die alles kann. Also ist fantastisch.
Und die kommt nie aus der Puste.
Genau. Also was die akrobatisch macht, ist Wahnsinn. Wir hatten die auch schon im Haus in verschiedenen Produktionen und ich finde diese Frau einfach fantastisch. Das ist Martha Tamm, die ja auch mit der Region sehr verbunden ist. Ihr Vater hat ja seit Jahrzehnten hier mitgemacht und sie ist, glaube ich, seit Kindheit hier. Ne? Auch also.
Das hat sie mir erzählt, genau.
Ist wirklich schön und auch alle anderen aus dem Ensemble machen das großartig. Und mir war halt wichtig, und das ist erreicht worden, eine Pippi Langstrumpf, wie man sich das vorstellt. Ich finde es falsch, auf den Greifensteinen unter Anführungszeichen große Kunst oder Deutungen machen zu wollen. Man muss die Stoffe so erzählen, wie man sie sich vorstellt im besten Fall, damit es das Publikum glücklich macht.
Wie kommt es zu so einer Besetzung? Also Martha Tamm, ich glaube, es gab nicht mal ein Vorspiel, sondern Sie haben gesagt,
weil ich sie kannte.
Ist meine Pippi.
Ich kannte sie von Satanella, da war sie drinnen und auch in der Gelben Lilie, in den beiden Operetten. Und ich finde die Energie, die diese Frau ausstrahlt, großartig. Die Pippi braucht einfach Energie und also eine Energie, die einen umwirft und wie man heute so schön auf Neudeutsch sagt, die einen flasht. Das hat sie.
Schaut man dann, wer passt dazu oder muss man, ich sag's jetzt mal so, mit den Darstellern arbeiten, die da sind?
Das ist eine Mischung, genau. Aber ich sage es einmal, ich muss nicht mit den Darstellern, ich darf mit denen arbeiten, die da sind, die haben wir uns ja auch ausgesucht.
Das war extra provoziert gefragt oder provokant gefragt.
Ich mir gedacht. Nein, also wie gesagt, wir haben ja unser Ensemble so zusammengestellt, wie wir glauben, dass es künstlerisch gut ist. Und es ist dann auch eine Freude, wenn die dann das erfüllen, was man in sie setzt und was man sich erhofft. Und das ist, glaube ich, der Fall. Das ist wirklich schön.
Was kann diese Pippi? Also wie viele Leute kommen zu so einer Vorstellung?
Ja, die ist eigentlich ausverkauft oder nahezu ausverkauft immer. Also wir kriegen tagsüber 1200 Leute rein und abends durch Sicherheitsvorschriften 999. Sie wissen, Deutschland ist ein Land der Vorschriften.
Deshalb 999 und nicht 1000.
Genau, ganz wichtig. Ja, na gut, aber auch hier die Sicherheit der Menschen geht vor. Das ist halt auf den Naturbühnen schwierig mit diesen ganzen Notbeleuchtungen und so weiter. Da heißt es, bis 1000 Leute geht das. Okay, aber man darf sich dann nicht wundern, bitte im Publikum, wenn es ausverkauft ist und es sind dann doch ein paar Reihen frei, weil natürlich diese 200 Sitzplätze, die wir nicht besetzen, sind ja da, nicht? Also wir bauen die Stühle ja nicht ab, die Bänke sind ja da. Also selbst wenn Bänke nicht besetzt sind und das heißt, sie gehen in eine ausverkaufte Vorstellung am Abend, nicht wundern, diese Bänke werden frei bleiben.
Das muss dann ganz einfach so sein.
Das muss leider so sein, genau. Ich würde natürlich gerne sie verkaufen, weil bei manchen Produktionen ist die Nachfrage so groß, dass man die Leute vertrösten müssen. Aber ich kann ankündigen, das ist neu, das ist noch nicht bekannt, Elfenfeuer 2 kommt nächstes Jahr auch wieder.
Also das heißt, wer da dieses Jahr kein Glück hat, der darf sich auf das kommende Jahr freuen.
Genau, und die Olsenbande auch, vor allem bei der Olsenbande, habe ich gesehen, sind schon ein paar ausverkaufte Vorstellungen wieder. Da ist daran extrem groß. Wir haben eine Zusatzvorstellung am 20. August jetzt reingeworfen. Wo auch schon jetzt wieder 160 Karten weg sind, es geht schnell. Also da beeilen beim 20. August, aber sonst auch nicht verzagen, im nächsten Jahr kommt es wieder. Da waren wir ja ganz überrascht, dass der ZDF sogar über uns im Mittagsjournal berichtet hat. Mittagsmagazin heißt es, glaube ich, ja.
Genau. Lassen Sie uns kurz über das Buschgespenst reden. Sie haben ja gerade gesagt, das ist eigentlich ein Musical und das gab es vorher noch nicht. Mhm. Sind Sie auf jemanden zugegangen und haben gesagt, wir würden gern oder wie ist es dazu gekommen?
Ganz lustig, ja. Herr Wilde vom Erzgebirgsradio hat mir einmal gesagt, er liebt den Film Das Buschgespenst von der DEFA und wäre glücklich, wenn das einmal auf den Greifensteinen gemacht würde. Und ich habe gesagt, ja, interessant. Und dann beim nächsten Termin, den ich mit ihm hatte, ein halbes Jahr später, hat er gesagt, haben Sie den Film schon gesehen? Sage ich, nein, noch immer nicht. Ah, danke, dass Sie mich erinnern. Dann hat er mir die DVD mitgegeben. Beim nächsten Termin, ein halbes Jahr später, hat er gesagt, und, was sagen Sie zum Film? Sage ich, jetzt muss ich mir den endlich anschauen. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und dann war ich auch begeistert. Dieser Film ist ja großartig von der DEFA. Und dann habe ich mich mit Karl May beschäftigt. Naturgemäß anders heißt der Film ein bisschen. Und dann haben wir beschlossen, wir machen tatsächlich jetzt das Buschgespenst. Allerdings auf der Grundlage von Karl May in einer Bearbeitung. Frau Simmel hat es ein bisschen bearbeitet, aber Es war zur Premiere da der geschäftsführende Direktor des Maxim Gorki Theaters in Berlin, der ein großer Karl-May-Fan ist, und der hat mir bestätigt, dass wir im Vergleich zu anderen Karl-May-Festspielen sehr nahe an der Vorlage eigentlich trotzdem geblieben sind. Das hat mich sehr gefreut.
Das war Ihnen wichtig, dass es Karl-May bleibt?
Ja, schon, natürlich. Also ich finde immer, wie soll ich sagen, bei Bearbeitungen, das kann man schon machen und soll es auch in die heutige Zeit holen, aber Karl May ist genauso ein Genie wie die ganz großen Autoren auch der Theaterstücke oder Operetten oder Opern. Da soll schon was davon übrig bleiben. Also sich einzubilden, man ist dann genialer als die Genialen, ist dann vielleicht schwierig. Aber Bearbeitungen, die sinnvoll sind, sind natürlich durchaus wichtiger, um sie in die heutige Zeit zu bringen.
Wie ist das Team entstanden um diese Inszenierung drumherum? Also erstmal musste ja das Libretto her, dann brauchte es Musik und dann auch noch einen Regisseur, der bereit ist, es ist ja dann immer ein Abenteuer, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
Genau, ja, also ich bin Mitglied der Deutschen Musical Akademie und die ehemalige Präsidentin Birgit Zimmler kenne ich sehr gut. Es war, wie sie gefragt, ob sie das Libretto machen möchte, weil die eben gerade Felsenbühnen erfahren ist. Es ist schon wichtig, dieses Medium zu kennen. Und dann hat mir der Vorsitzende der Musical Akademie, Marco Jung, den Ben Todt empfohlen, den Komponisten. Und ja, also wir werden uns um den Deutschen Musical Theaterpreis damit bewerben mit bestem Musical und hoffen wir mal, dass was dabei herausschaut. Übrigens, wenn ich bei dem Thema bin, ich darf es nicht vergessen, wir haben was wirklich Sensationelles nochmal zu verkünden, dass unser Ensemblemitglied Richard Glöckner für seine Darstellung des Algernon in Bunbury für den Theaterpreis der Faust nominiert wurde in der Kategorie
Ich hab's gelesen.
Bester Darsteller Musiktheater. Das ist die gleiche Kategorie wie eine Anna Trebko und so. Also das ist eine Sensation. Und da ist am 14. November die Preisverleihung am Staatstheater Wiesbaden. Und wir hoffen, es gibt 3 Nominierte, dass der Richard vielleicht sogar den Faust gewinnt. Das wäre wirklich eine Sensation. In unserem kleinen Theater.
Gibt es auch eine Publikumsabstimmung oder sind das nur Fachjurys?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also am Abend selber kann es sein, dass es einen Publikumspreis gibt. Das kann ich jetzt nicht verlässlich beantworten, aber im Vorfeld nicht. Also da gibt es eine Nominierungsjury und die haben die Nominierungen festgelegt. Und jetzt gibt es dann eine Jury von der Akademie, glaube ich, der Kunstakademie der Deutschen, die aus den Nominierungsvorschlägen, also aus den 3 Nominierten quasi, dann den Preis ermitteln, ja.
Richard Glöckner ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, er ist so ein bisschen das Sinnbild für das, was alles von Annaberg Buchholz aus passieren kann.
Genau, das war auch der Plan, hier Leute aufzubauen, die dann große Karriere machen. Annaberg muss ein großes Sprungbrett sein, für die, die es machen wollen. Wir sind auch dankbar über Publikumslieblinge, die hier bleiben, das ist genauso schön. Aber wir wollen eben auch internationale und große Karrieren entwickeln. Und Richard Glöckner ist in seinem Fach, das ist dieses berühmte Max-Hansen-Fach, nennt man das in der Operette, zurückgehend auf den historischen großen Sänger Max Hansen, konkurrenzlos in Deutschland. Also das sagen auch viele Intendantenkollegen, was der Glöckner kann und was der ist, also was ihn ausmacht, das ist ziemlich singulär. Und ich glaube, dass der Bursche eine Riesenkarriere vor sich hat. Toi, 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 auch hier auf Holz geklopft. Aber es gibt auch andere Beispiele. Also Sophia Keiler ist gesprungen ans Gärtnerplatztheater, Jakob Hofmann ans Staatstheater Regensburg und so weiter. Also es ist ja, wer möchte, kann von hier aus eine Karriere machen. Hoffen wir. Wir bieten auf jeden Fall sämtliche Hilfen an und entwickeln die Leute. Man muss die Leute ja entwickeln über Jahre.
Jetzt sind Sie ja auch schon 5 Jahre hier im Eduard von Winterstein Theater. Wie sind Sie damals dazu gekommen? Man hört das ja, Sie sind nicht aus Deutschland, Sie kommen aus Österreich, Graz, ne? Das hört man
genau,
so ein bisschen
ursprünglich aus Graz, genau. Ja, ich war zu der Zeit damals Operndirektor und künstlerischer Betriebsdirektor am Stadttheater in Gießen und wollte unbedingt Intendant werden. Und dann wurde mir berichtet, dass in Annaberg Buchholz eben die Stelle des Geschäftsführenden Intendanten ausgeschrieben ist. Ich kannte ehrlich gesagt das Erzgebirge gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich musste mal schauen, wo das liegt. Und habe gesagt, ich beschäftige mich mal damit, ob es interessant ist. Und dann gab es einen Imagefilm von Annaberg Buchholz, der zauberhaft schön war. Und dann habe ich mich beschäftigt mit dem Erzgebirge und habe mir gedacht, ja, da bewirbst du dich. Und dann hat es ja Gott sei Dank geklappt. Das ist nach wie vor eine große, große Freude.
Fühlen Sie sich jetzt so ein bisschen als Erzgebirger?
Ja, ganz ehrlich muss ich sagen, dass es mich unglaublich an die Steiermark erinnert, an meine Heimat. Also ich sage ja immer, diese vielen Ausdrücke, die ähnlich sind wie Schwammerln und so weiter. Es ist schon sehr nah auch an dem Österreichischen, vielleicht weil sich die Monarchie ja so weit erstreckt hat. Also die Monarchie hat sich ja erstreckt bis Weipert letztlich. Seine Nachbar, der K&K-Monarchie hier im Grunde. Es ist ähnlich, die Küche ist ähnlich und auch das Temperament ist ähnlich. Wir Steirer sind auch ziemlich dickköpfig und lassen uns nicht gern was erzählen, was wir nicht nachvollziehen können, sind sehr streitbar. Ich glaube, da bin ich auch bekannt im Intendantenkreis, dass ich einer der streitbarsten bin, wo es ums Geld geht. Ich zucke nie vor Obrigkeiten zurück, das muss ich dazu sagen. Ich kämpfe um die Sache, es imponiert mir überhaupt nicht, wenn ein Politiker der oder das oder die ist. Ich möchte nachvollziehbare Argumente haben und möchte vor allem, dass endlich verstanden wird und kapiert wird, dass kulturelle Grundversorgung notwendig ist. Und was die Politik nicht verstehen will, da greift man sich ans Hirn, ist, dass es eine Umwegrentabilität gibt. Das ist jetzt wieder eine Studie in Berlin, hat es gezeigt. 1 Euro, den du in eine Kultur investierst, kommt mit 3,5 Euro zurück. Und dass die Politiker immer nur auf die Kosten schauen, das ist wirklich zum Auswachsen. Sie merken, ich werde da etwas
emotional.
Ernster und emotional. Aber da haben es die Politiker mit mir nicht leicht und ich kämpfe wirklich bis aufs Blut für meine Institution. Und man muss einfach verstehen, wenn man die Institute so herunterspart, dann ist das kontraproduktiv, dann sind die Gegenden nicht lebenswert, dann wird der demografische Wandel beschleunigt. Es ist eine wirklich, salopp gesagt, Idiotie, die Kunstinstitutionen nicht auskömmlich zu finanzieren. Also da ändert wirklich mein Humor. Aber ich bin da sehr dran zu kämpfen. Also der Regierungsentwurf des Freistaates ist auch noch lang nicht das, was er sein soll. Sinnvoll auskömmlich zu finanzieren. Wir kämpfen dafür weiter. Da muss ich noch was tun. Alles andere ist kurzsichtig und Sachsen und das Erzgebirge und alle diese Regionen brauchen uns als Sender positiv belegter Signale aus den Regionen. Wir sind lebenswichtig und das wird gerne vergessen. Also die Politik insgesamt müsste da wirklich mehr tun. Ich weiß, sie bemühen sich, es heißt immer, es gibt kein Geld, aber es ist auch oft eine Sache der Priorität. Also das muss man dazu sagen, es muss auskömmlich finanziert werden.
Mit wem diskutieren Sie da momentan ganz besonders oder streiten ganz besonders?
Auch im Rahmen des Landesverbands mit überall eigentlich im Hintergrund finden Gespräche statt. Und wie gesagt, ich bin da als ziemlich kompromisslos bekannt. Mir ist das oft viel zu diplomatisch, was da abgeht. Wenn ich laut schreit, bekommt es nicht. Das beste Beispiel ist Niedersachsen. Da gingen die Theater jetzt alle auf die Straße, haben eine unglaublich laute Demonstration gegeben und haben immer wieder darauf hingewiesen. Und siehe da, Niedersachsen zahlt die Tarifaufwüchse für die nächsten 3 Jahre, weil der Druck eben groß ist. Die Kulturszene muss Druck machen, man darf sich das nicht gefallen lassen. Es ist, salopp gesagt, kurzsichtig.
Können Sie sich noch dran erinnern? Ich glaube, in den 90er Jahren war das. Da gab es schon mal so eine Aktion, auch in Sachsen. Ich glaube, die hieß damals Theater muss sein. Aufkleber an sämtlichen Fahrzeugen.
Ja, wobei ich diesen Spruch nach wie vor nicht so gut finde. Theater muss sein, daran wird sich ja gehalten. Die Theater mussten sein und wurden mit Haustarifverträgen ausgestattet und die Leute wurden unter Tarif bezahlt. Es müsste heißen, Theater müssen auskömmlich finanziert sein. Warum soll die Theaterbelegschaften alle nicht auskömmlich finanziert sein? Warum sollen Haustarifverträge sein? Warum in diesen ganzen Ämtern, die dauernd wachsen und wachsen, haben die Leute keine Haustarifverträge? Also man muss wirklich dafür sorgen, dass die Kulturszene endlich den Respekt bekommt, den sie hat. Und ich sage immer, wo ich tätig bin, habe ich allerhöchste Ansprüche. Ich war sehr lange in der Hamburgischen Staatsoper engagiert. Diesem Haus wird allerhöchster Respekt entgegengebracht. Ich meine, man hat ja mit den größten Künstlern seiner Zeit gearbeitet. Und ich verlange mir an den Häusern, wo ich arbeite, genauso einen Respekt. Wir sind kein Kasperltheater, wir sind ein Theater mit höchsten Maßstäben, haben Riesenerfolge. Wir sind mit dem Gärtnerplatztheater München an der Spitze des deutschen Sprachraums mit den Operettenpreisen. Ich stehe für höchste Qualität, ich erwarte mir Respekt und ich erwarte mir auskömmliche Finanzierung.
Lassen Sie uns auf die Greifensteine wieder gehen. Man hat den Eindruck, die Konkurrenz von anderen Open-Air-Bühnen wird immer größer. Wie gehen Sie mit den Mitbewerbern um? Wir gehen nochmal in die 90er. Ich glaube, da war so das Naturtheater Greifensteine nahezu allein. Plötzlich gibt es da überall Spielflächen.
Ich muss aber sagen, dass die Gott sei Dank eigentlich doch relativ so weit weg sind, dass sie uns bisher zumindest nicht schaden. Also ich habe das jetzt nicht festgestellt, dass uns der Publikum verloren gegangen wäre, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, ich war jetzt auf einer anderen großen Felsenbühne qualitativ gesehen, was unser Team zaubert unter diesen einfachen Verhältnissen, ist großartig. Aber das sagte ich ja gerade, wir stehen für höchste Maßstäbe, künstlerische Maßstäbe und das ist schon schön auch im Vergleich zu sehen, dass uns das gelingt. Und ich denke, dass das Publikum, wenn sie es nicht erkennen, doch instinktiv spüren auch. Teilweise werden sie es erkennen, teilweise werden sie es spüren, denke ich. Also, dass es so ist, dass uns jetzt der Kundschaft wegfiele durch andere Freilichtbühnen, würde ich nicht sagen. Problematischer sind ein bisschen diese dauernden Feste, die überall stattfinden. Sobald das Wetter schön ist, da werden die Leute wahrscheinlich da auch teilweise hingehen. Aber momentan, also wenn es so bleibt, haben wir kein Problem damit.
Also Sie schauen noch mal gern bei den Mitbewerbern, was machen die so?
Ja, also vor allem interessieren mich dann so Sachen, wie ist der Zuschauerbereich ausgestattet, wie ist der Bühnenbereich ausgestattet, was kann man sich denn abschauen, was könnte man besser machen. Ich sage immer, in der Kunst ist Zufriedenheit ein Schritt rückwärts. Man muss eigentlich täglich dafür sorgen, dass man besser wird und ja, das beschäftigen. Und da gucke ich einfach vielleicht, was machen die anderen besser als wir, wo kann man da noch sich optimieren.
Optimieren ist ein gutes Stichwort. Sie haben, glaube ich, auch optimiert den Plan für die Saison, für die Spielzeit 2026/27 sind wir ja schon, herausgebracht. Und Sie mussten schweren Herzens da auch Abschied nehmen.
Von einer Produktion, meinen Sie? Ja, genau, das ist eine Kostenfrage halt, weil wir eben nicht auskömmlich finanziert werden, bedauerlicherweise. Deshalb musste der Faust von Goethe, mein absolutes Lieblingsstück, ich bin ein großer, großer, großer Goethe-Liebhaber.
Es ist auch bedauerlich, ich bin ehrlich, ich hätte ihn gern mal wieder gesehen.
Nein, der wird auch kommen, wir haben ihn nur schieben müssen. Ich bin dann immer der, der dann sagt, okay, dann müssen wir halt jetzt schieben, wenn es nicht anders geht mit den Kosten. Ja, aber der Faust wird kommen, nur nicht in dieser Spielzeit. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein sehr schöner Spielplan.
Auf jeden Fall, also definitiv. Aber darüber wollte ich jetzt auch mit Ihnen reden. Wer legt denn fest, was auf die Bühne kommt? Gibt es da eine große Gruppe? Macht man das bei einem Bier? Spricht man mit Kollegen? Schaut man vielleicht auch, was hat jetzt gerade Chemnitz gemacht? Was das Theater Blauen Zwickau?
Im Grunde ist es so, dass wir uns, die Intendanten untereinander, nicht so wahnsinnig austauschen, weil wir uns nicht ins Gehege kommen wirklich. Wer ist näher und wer ist verkehrstechnisch besser, wäre das mehr nötig. Aber wer die Straßen im Erzgebirge kennt, weiß, dass es schwierig ist, zu uns zu kommen und wegzukommen. Das ist weniger das Problem. Allerdings tatsächlich, ich wollte nächstes Jahr ein Musical spielen, das Chemnitz spielt, das habe ich nicht gemacht. Also da haben wir gedacht, nee, das vielleicht nicht, dann machen wir was anderes. Und umgekehrt war es auch schon. Chemnitz hat Bunbury nicht gespielt, weil es wir gespielt haben. Aber im Haus, also da gibt's Dramaturgierunden und die Oberspielleitung Schauspiel. Im Schauspiel mische ich mich so wenig wie möglich ein, muss ich sagen. Also der soll seine Sparte leiten.
Lassen Sie uns über den Spielplan reden. Worauf freuen Sie sich ganz besonders? Wo Sie sagen, ah Mensch, endlich hat das geklappt. Und ich habe auch noch das Team dazu gefunden, dem ich das zutraue.
Ja, ich freue mich riesig auf die Uraufführung der Bayreuth-Operette Schmetterling am 10. Oktober von Daniel Behlen.
Jetzt müssen Sie uns erstmal erklären, was eine Bayreuth-Operette
ist. Also Sie wissen ja, Bayreuth, die Bayreuther Festspiele sind einer der Olympe, genau, in der klassischen Musik, die Wagner-Festspiele Bayreuth. Und es gibt einen weltberühmten Tenor, der auch komponiert, Daniel Behlen, der hat bei uns schon Hopfen und Malz gemacht, seine erste Operette. Und der hat öfter in Bayreuth gesungen, also was ja schon ein Zeichen für eine Weltkarriere ist. Und der nimmt Bayreuth jetzt ein bisschen auf die Schippe und hat über das Thema Wagner und Bayreuth eine Operette geschrieben. Und das kommt bei uns raus und das Interesse der Fachwelt ist enorm. Also da werden wir ziemlich überrannt werden.
Fachwelt ist ja das eine.
Ja, das Publikum, aber das Schöne, muss ich auch sagen, das wollte ich mal sagen, das erzgebirgische Publikum ist fantastisch, weil die sind neugierig, das ist nicht selbstverständlich. Also wir haben ja immer wieder Raritäten, für die wir dann auch ausgezeichnet werden, eben in der Fachpresse, aber das Publikum ist so, die schauen sich mal zuerst an, gefällt's mir nicht. Und ja, das ist schön, dass diese Offenheit und Neugier gegeben ist. Ja.
Es gibt einen Förderverein.
Ja.
Da gab es gerade gute Nachrichten für den Vorsitzenden und auch das Gründungsmitglied, beziehungsweise man kann schon sagen, den Papa dieses Fördervereins. Ja.
Rolf-Jürgen Schubert, das ist eine unglaubliche Figur dieses Theaters. Ich finde das fabelhaft. Er ist seit 34 Jahren Vorsitzender des Theaterfördervereins, hat den Verein 1992 gegründet mit anderen zusammen, um damals nach der Wende das Theater zu retten. Es gab damals irgendwie Bestrebungen, anscheinend das Theater zu schließen, und da konnte er durch seine Initiative mit den MitstreiterInnen das Ganze retten.
Hat es auch getan?
Ja, eben, das ist fantastisch. Also man muss ja auch dazu sagen, dass das Theater 1893 auf Bürgerinitiative hin gegründet wurde. Das ist immer wichtig gewesen. Und so Leute wie Rolf-Jürgen Schubert sind so wichtig. Und er ist ein enormer Partner für uns. Wenn uns Geld fehlt für irgendwas, dann springt er immer ein. Das ist großartig.
Und das Positive ist, jetzt ist er Mitglied. Wie wird man denn das Ehrenmitglied?
Es gibt in der Geschichte des Hauses seit 1893 nur 4 Ehrenmitglieder und er ist die Nummer 4. Wir fangen vorne an. Nummer 1 ist Herr Uhlich, der war Obergewandmeister, das war 1999. Im Jahr 2000 wurde es Professor Krug, der ehemalige Intendant, und dann gab es noch 2005 einen technischen Direktor, Herrn Vorberg, und jetzt ist der Herr Schubert die Nummer 4.
Also das ist wirklich eine Auszeichnung?
Ja, die höchste Auszeichnung des Hauses, die man vergeben kann. Und ich finde das in dem Fall eigentlich am besten, weil die anderen es gekriegt haben. Ja, die haben es bekommen, zusätzlich dazu, dass sie einen tollen Job gemacht haben. Das soll das nicht schmälern, ist auch super. Aber Rolf-Jürgen Schubert hat das ja immer ehrenamtlich gemacht. Das war ja nicht seine Arbeit. Schon toll, dieses Engagement auszuzeichnen.
Ein was wollen wir an dieser Stelle auf jeden Fall nicht vergessen, die Kinderproduktionen, die Sie natürlich auch machen, um junges Publikum frühzeitig ans Theater heranzuführen. Ich durfte ja auch schon Umfragen machen und was mir immer wieder auffällt, wenn die Mamas früher schon mit ihren Eltern hier waren, dann kommen die mit den Kindern wieder.
Ist eminent wichtig. Also es war ja bei mir das Gleiche. Ich bin als Kind in die Oper geführt worden von meiner Großmutter, die hatte eine Loge in Graz. Und wäre das nicht gewesen, wäre wahrscheinlich der Theaterfunke und die Theaterbegeisterung nicht auf mich übergesprungen. Man muss das als Kind erleben. Und deshalb sage ich immer, es ist doch heute immer so modern. Alle sagen, man muss das Theater öffnen, 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 öffnen. Ja, aber das richtige Theatererlebnis im Haus, in diesem besonderen Raum, jenseits der Realität, unter Anführungszeichen, da, glaube ich, springt der Funke über und das ist extrem wichtig. Und so machen wir einfach als Weihnachtsmärchen in dem Jahr einen Stoff, der, glaube ich, auch sehr beliebt ist in der Gegend, die Weihnachtsgans Auguste.
Darauf freue ich mich auch wie Bolle, wie man so schön sagt. Also wirklich schön, dass Sie sich auch an solche traditionelle Stücke heranwagen. Und da hat ja jeder dann irgendwie den Film im Kopf. Daran wird man natürlich auch gemessen. Diese Angst oder diese Sorge hatte ich ja auch bei der Pippi, aber mit Bravour gelöst und gemeistert.
Ich hoffe, es gelingt uns bei der Auguste wieder. Ich finde das so ein entzückendes Thema. Das ist einfach so schön. Auf die Produktion freue ich mich sehr. Das ist also auch der Film mit sehr entzückend. Ganz schön.
Dann hoffe ich, dass wir recht bald mal wieder Zeit finden,
miteinander
so ein bisschen übers Theater zu plaudern.
Sehr, sehr gerne.
Für heute sage ich erstmal vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das ist schön.
Moritz Gock heute bei Erzengel on Tour. Ein herzliches Glück auf und eine gute Spielzeit.
Glück auf und bis bald wieder auf den Greifensteinen.
Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.